glory, glory, glory to Jesus. Vater, im Namen Jesus preisen wir dich jetzt über diesen Gottesdienst. Wir danken dir, Vater, für alles, was du schon gewirkt hast, Vater, in den Herzen und im Geist dieser kostbaren Menschen hier. Halleluja. Danke für jede Ermutigung der Seele, für jede Heilung des Körpers. Halleluja. Wir danken dir jetzt für das Wort, Vater. Danke, dass ich das Wort heute Morgen bringen kann. Und ich bitte dich, Vater, dass dein Geist heute Morgen durch mich wirkt und spricht. Entlang dem, Vater, was du mir gezeigt hast in deinem Wort. In dem Namen Jesus. Halleluja. Amen, Amen, Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. Preis dem Herrn. Wow. Was für ein starker Gottesdienst bereits bis zu diesem Punkt. Halleluja. Und wir lassen jetzt nicht nach, sondern wir haben volle Erwartung an das, was der Herr noch tun kann und tun will heute Morgen. Und weißt du, beim Herrn ist immer ein Gesamtprogramm, ein Gesamtpaket. Er gießt nicht nur so ein bisschen seinen Geist aus oder seine Segnungen, sondern wenn der Herr anfängt, Segen zu geben, dann gleich in Fülle. Preis dem Herrn, Halleluja. Begrüße auch die wieder uns, die letzten Sonntag noch in Kopenhagen waren oder wo auch immer. Nikola, Jörg, Manuel, David. Wir hatten wirklich eine gute Delegation von unserer Gemeinde da in Kopenhagen. Vorletzte Woche an der Konferenz. Tina war noch da. Also wir waren 5 Personen aus unserer Gemeinde. Mit uns, Katharina und mir, waren 7 insgesamt. Vielleicht waren wir die stärkste Vertretung einer Gemeinde, die dort war überhaupt. Außer natürlich der Gemeinde von Jens selbst. Letzten Sonntag haben wir unseren 13. Geburtstag gefeiert. 13. Gemeindegeburtstag. Halleluja. Und ich fand, wir hatten eine sehr gute, starke Zeit. Und die Botschaft vom letzten Sonntag ist jetzt bereits auf unserer Webseite zum Downloaden. Und zwar einerseits auf der Hauptseite. Also du startest unsere Webseite www.glaubenszentrum.ch und siehst sofort die Botschaft vom letzten Sonntag. Und dann auch im Download-Center unter Predigten aktuell. Wir sind dauernd dabei, jetzt die Webseite wieder zu füllen, neu aufzubauen. Und es gibt noch einiges zu tun, aber es ist auch schon einiges wieder da. Und immer mehr CD-Serien, Predigtserien, alte und neue, werden abgeloadet, sodass du sie dann wieder downloaden kannst. Ja? Uploaden, downloaden. Inzwischen wissen wahrscheinlich alle, was das bedeutet. Hochladen und runterladen. Kann es auch auf Deutsch sagen. Halleluja! Nun, heute Morgen möchte ich eine Botschaft euch bringen, die etwas mit Gebet zu tun hat. Und ihr wisst ja sicher, dass Gebet eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit ist für unser geistliches Leben, für unser Leben mit dem Herrn, aber auch für unser Leben hier auf dieser Erde, in den natürlichen Umständen, in denen wir stehen. Meine Botschaft ist insbesondere darauf ausgerichtet, dass du Gebetserhörung erleben kannst vom Herrn und Gebetserhörung erleben sollst. Und es geht ein bisschen darum, was unter anderem, es gibt mehrere Bereiche, aber was unter anderem das verhindern kann, dass du Gebetserhörung erlebst, auf einer regelmäßigen Grundlage. Und das möchten wir ja nicht. Wir möchten uns nicht in einem Modus bewegen, wo wir zwar beten um alle möglichen Anliegen, aber es ist eigentlich von vornherein schon klar, dass der Herr unsere Gebete nicht erhören kann, weil wir uns falsch positioniert haben, weil wir etwas nicht beachtet haben, was ganz wichtig ist. Ich möchte beginnen mit einem Zitat. Es steht sehr wenig über Gebet im Neuen Testament, das nicht furchtbar einfach wäre. Und dieses Zitat ist von Oswald Chambers. Oswald Chambers war ein Mann Gottes des letzten und vorletzten Jahrhunderts und er hat diesen Klassiker geschrieben, Mein Äußerstes für sein Höchstes. Und ein tägliches Andachtsbuch, das man sehr empfehlen kann, das sehr herausfordernd ist an manchen Stellen, aber auch sehr ermutigend und bestätigend an anderen. Es steht sehr wenig über Gebet im Neuen Testament, das nicht furchtbar einfach wäre. Und du fragst dich, ja, warum bringst du ein solches Zitat, Pastor Manfred, wenn alles so einfach ist, dann musst du ja gar nicht mehr predigen, dann musst du ja gar nichts mehr erklären. Ich möchte das nur vorausgeschickt haben, damit du dich nachher nicht herausreden kannst. Ja, das ist mir alles viel zu kompliziert und aufwendig. Und wenn ich nicht einfach mit meinen Anliegen kommen kann und den Herrn damit belagern kann, dann weiß ich eben nicht, wie ich es machen soll. Na, dann hör heute Morgen gut zu. Und zwar sind wir im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, die Verse 19 und 20 zum Anfang und dann auch Verse 21 und 22. Die sind eigentlich mein Hauptpredigttext. Aber wir beginnen bei 1. Johannes 3, Verse 19 und 20. 1. Johannes 3, 19 und 20. Und wenn du eine Bibel dabei hast, dann schlag sie auf und unterstreich diese Verse. Mach dir Notizen dazu. Wenn du eine Bibel hast, in die du nicht reinschreiben kannst, dann stell sie in eine Glasvitrine und kauf dir eine, in die du reinschreiben, malen, Notizen machen kannst, wo du auch mal ein Wort durchstreichen kannst, weil der Pastor gesagt hat, es sollte eigentlich anders übersetzt werden und so weiter. Hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen, dass wenn das Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Halleluja, was für ein wunderbarer Vers oder was für wunderbare zwei Verse. Hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind. Nun, ich möchte euch ein paar Dinge weitergeben aus diesen ersten beiden Versen. Dass wir aus der Wahrheit sind, sagt Johannes. Das ist typisch johannäische Sprache. So redet Johannes. Also wenn du im Neuen Testament suchst nach dieser Formulierung aus der Wahrheit sein, aus Gott sein oder auch im Negativen aus dem Teufel sein, aus dem Bösen sein, dann findest du das bei Johannes. Er identifiziert sozusagen die Quelle, woraus etwas kommt. Wir sind aus Gott. Ihr seid aus Gott Kinder und habt sie überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Wer aus Gott geboren ist, das ist der Gläubige und er überwindet durch seinen Glauben die Welt. Nun sagt er, wir sind aus der Wahrheit. Daran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit kommen. Du bist aus Wahrheit geboren. Die Tatsache, dass du von neuem geboren bist, ist gleichbedeutend damit, dass du aus der Wahrheit geboren wurdest. Christus ist die Wahrheit. Das Wort Gottes ist die Wahrheit. Der Vater im Himmel ist die Wahrheit. Der Heilige Geist ist die Wahrheit und zeugt von der Wahrheit. Wir sind aus der Wahrheit. Das Problem ist nur, dass wir manchmal dieser Sache nicht mehr so sicher sind. Deswegen muss Johannes hier schreiben, hieran werden wir erkennen. Und du könntest auch sagen, hieran können wir sehen, dass wir aus der Wahrheit sind. Warum muss Johannes so etwas schreiben, wenn das immer so ganz klar wäre? Nun, es ist theoretisch ganz klar, aber bitte verwechsle nicht die Theorie oder demzufolge auch die Theologie mit der Praxis. Weißt du, in der Theorie und in der Theologie ist vieles klar und festgeschrieben und festgesetzt, an dem du nicht rütteln kannst und trotzdem erlebst du nichts davon. Weil all das, was in der Theorie und in der Theologie wahr ist, umgesetzt werden muss in deinen Alltag und auf dein natürliches Leben. Deswegen kann und muss Johannes hier so etwas schreiben wie, hieran werden wir erkennen oder daran können wir sehen, dass wir aus der Wahrheit sind. Mit anderen Worten, du wirst von Zeit zu Zeit dir das wieder neu vergegenwärtigen müssen. Dass du aus der Wahrheit bist. Dass du aus Wahrheit geboren bist. Dass demzufolge Wahrheit bestimmend ist und sein soll für dein Leben. Weißt du, die Wahrheit ist dein oberstes Prinzip. Für jeden Christen sollte Wahrheit ein oberstes Ziel und ein oberstes Prinzip sein. Alles, was nicht der Wahrheit entspricht, solltest du früher oder später verwerfen. Das geht nicht immer alles auf einmal. Aber mit der Zeit wirst du in einen Prozess hineingenommen, das ist auch die Erneuerung des Sinnes, könnte man sagen, wo du in einem dauernden Austausch dich befindest. Lüge muss weg, Wahrheit muss her. Wahrheit wird dich verändern, Lüge muss abgeschieden oder ausgeschieden werden, wenn man so will. Und wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen. Oh, was ist das für ein interessanter Vers und Gedanke? Das findest du sonst im Neuen Testament auch nicht. Du findest einige Dinge bei Johannes, die du sonst nicht findest oder in einer Art und Weise formuliert, wie du sie sonst nicht findest. Die Vorstellung, die Idee gibt's natürlich im Neuen Testament auch an anderen Stellen, aber er bringt es so sehr auf den Punkt und wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen. Es gibt Situationen, wo wir unser Herz zur Ruhe bringen müssen, weil unser Herz sich gerade wieder mal in Aufruhr befindet. Weil wir gerade nicht sicher sind, ob wir wirklich aus der Wahrheit sind und ob die Wahrheit noch präsent ist in unserem Leben. Du fragst ja, woher kommt das denn? Wie kann das denn überhaupt sein, wenn ich doch von neuem geboren bin und der Herr in meinem Leben ist? Der Teufel spielt eine große Rolle bei diesem Ganzen. Er ist der Verwirrer, er ist der Durcheinanderbringer, er ist der Verkläger der Brüder. Bist du ein Bruder, bist du eine Schwester, dann wird er auch dich verklagen. Bitte denk nicht, dass du ohne davon kommst. Ja, der Teufel ist der Verkläger der Brüder, sprich der anderen Brüder. Nein, er ist auch dein Verkläger. Er ist auch dein Verkläger. Und deswegen gibt es immer wieder einmal Situationen, wo wir unser Herz zur Ruhe bringen müssen, weil unser Herz in Aufruhr ist, aufgrund von Umständen, Situationen, Dingen, die wir getan oder gesagt haben oder unterlassen haben. Und jetzt stehen wir da und sind uns gar nicht mehr sicher, ob der Herr uns überhaupt noch liebt. Das ist nicht ein abnormaler Zustand für viele Christen, sondern das ist ein Zustand, den viele, viele Christen immer wieder erleben. Und ich möchte sogar so weit gehen, zu sagen, du wirst ihn früher oder später zwangsläufig erleben, weil du in einer gefallenen Welt bist. Weil du noch nicht im Himmel lebst. Sind dir noch keine Flügel gewachsen, sodass du in den Himmel aufsteigen könntest in diesem unmittelbaren Sinn. Nun, dieses vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen ist sehr interessant. Vor ihm hier ist das Wort oder es ist eine Art Präposition, eine erweiterte, ein Adverb. Emprosten, emprosten. Und emprosten, vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen, bedeutet eigentlich so viel wie, ich stehe unmittelbar vor Gott, ich habe ihn vor Augen, ich stehe vor seinem Angesicht und jetzt soll ich und will ich mein Herz zur Ruhe bringen? Und wo ich das gestern vorbereitet habe, ging mir so dieser Gedanke durch den Kopf. Wenn wir es lernen, unser Leben vor ihm, emprosten, zu leben, dann ist schon sehr, sehr viel gewonnen. Dann ist schon sehr, sehr viel gewonnen, was unser christliches Leben anbelangt. Nämlich unser Leben vor Gott zu leben. Weißt du, wenn du dein Leben nicht vor Gott lebst, dann werden dir manche Dinge fremd bleiben, manche Probleme, die Christen haben können, manche Siege, die Christen haben können. Vielleicht wirst du gar nicht an den Punkt kommen, wo du dein Herz zur Ruhe bringen musst vor ihm. Weil es dich gar nicht kümmert, was er denkt über dich und über dein Herz und über Dinge, die du getan oder gesagt hast. Aber das ist schade und das ist eine sehr niedrige Form von Christenleben. Deswegen wird es jeder Christ früher oder später erleben, dass du vor ihm dein Herz zur Ruhe bringen werden musst. Emprosten, das ist nicht das übliche Wort für vor ihm, sondern eines, das sehr unmittelbare Nähe und ein Gegenüber ausdrückt. Gott ist da. Das ist auch etwas, das wir uns immer wieder mal vor Augen führen müssen. Nämlich Gott ist da. Wir haben es mit einem gegenwärtigen Gott zu tun, nicht mit einem fernen Gott. Halleluja. Unser Herz zur Ruhe bringen. Zur Ruhe bringen hier ist das griechische Verb peito. Peito. Und als ich das gestern Abend sah, also natürlich habe ich das früher auch schon gesehen, aber es ist mir nie so aufgefallen. Peito bedeutet eigentlich nicht in erster Linie zur Ruhe bringen, sondern peito bedeutet überzeugen. Peito, das ist dieselbe Wortwurzel, wie die Worte für Glauben herkommen. Überzeugt sein von etwas, Glauben, sein Vertrauen auf etwas setzen. Peito bedeutet in diesem aktiven Sinne überzeugen, dein Herz überzeugen, dein Herz zurückgewinnen. Oh Halleluja, unser Herz zur Ruhe bringen bedeutet eigentlich, dass wir vor ihm, vor seinem Angesicht, unser Herz überzeugen müssen. Wenn dein Herz in dir im Aufruhr ist, sich im Aufruhr befindet, weil Dinge nicht gut gelaufen sind, weil du irgendwie in die Mühle des Alltags gekommen bist oder der Umstände, wenn du das Gefühl hast, dass du dem Herrn nicht genügst, dass du seinen Anforderungen nicht genügst, dann wirst du dein Herz beruhigen müssen, in Anführungszeichen überzeugen müssen. Du wirst dein Herz überzeugen müssen, wovon? Dass der Herr immer noch da ist, dass der Herr immer noch gut ist, dass der Herr dich immer noch liebt, dass es immer noch eine Hoffnung gibt, dass es immer noch eine Zukunft gibt, dass du immer noch gut stehst vor deinem Gott und mit deinem Gott. Halleluja. Dass eigentlich nichts zwischen euch gekommen ist, als nur ein paar dunkle Wölkchen. Und dunkle Wölkchen können schnell wieder verziehen. Weißt du, an Tagen wie heute, wo das Wetter so wechselhaft ist, da weißt du manchmal gar nicht, was du anziehen sollst. Du weißt nicht, ob du die Läden runter oder rauflassen sollst. Du weißt nicht, ob du den Sonnenschirm auf- oder zumachen sollst und so weiter. Aber eins ist klar, die Sonne ist noch da. Der Herr ist noch da. Deswegen kannst du dein Herz überzeugen. Halleluja. Aber insbesondere sollst du Und kannst du dein Herz auch zur Ruhe bringen, / überzeugen, mit folgender Wahrheit, nämlich, dass wenn das Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Wenn das Herz uns verurteilt. Welche Instanz ist es, die uns manchmal so Mühe macht? Es ist nicht nur der Verkläger der Brüder, sondern in dieser Situation, in solchen Phasen, ist es auch dein eigenes Herz, das dich verdammen kann. Es ist dein eigenes Herz, das dich verurteilen kann. Und auch hier ist wieder ein interessantes griechisches Wort. Es ist nämlich nicht das übliche Wort für verurteilen, sondern es ist ein anderes. Es ist das Wort kataginosko. Kataginosko, nicht katakrino, sondern kataginosko. Katakrino wäre verurteilen im Sinne von Philipp, du hast dieses Verbrechen begangen und jetzt wanderst du für 10 Jahre ins Gefängnis. Der Richterspruch, der beschlossen ist aufgrund des Gesetzes, ich kann nicht anders, ich muss Recht sprechen, Philipp ist der Sache schuldig, er geht für 10 Jahre ins Gefängnis. Das wäre katakrino. Kannst ihn da besuchen, Miriam, oder ihn dann in 10 Jahren wieder abholen. Ja. Katakrino. Aber kataginosko bedeutet gegen jemanden oder etwas erkennen. Es ist also ein Erkennen deines Herzens. Dein Herz hat erkannt, dass Dinge nicht gut gelaufen sind in deinem Leben. Dein Herz hat erkannt, dass du Dinge nicht getan hast, die du hättest tun sollen. Dein Herz erkennt, dass du hinter dem zurückbleibst, was der Herr eigentlich für dich vorbereitet hat, dass du vielleicht gesündigt hast oder was es auch immer sein mag. Ich muss da gar nicht so sehr ins Detail gehen. Kataginosko, dein Herz erkennt gegen dich. Dein eigenes Herz ist mit dir im Zwiespalt. Kennst du diese Situation? Also ich kenne diese Situation. Vielleicht predige ich heute Morgen wieder mal nur zu mir, aber ich bin überzeugt, dass ich auch zu manchen von euch predige. Amen. Und das ist eine Situation, die du klären musst. Darf nicht ein Dauerzustand sein. Du kannst nicht sagen, ja, das ist eben das Los eines Christen. Ich lebe in dauerndem Selbstzweifel. Ich lebe in dauernder Selbstverurteilung. Ich lebe in dauernder Selbstbefragung. Manche drücken es dann auch fromm aus. Ja, und sagen eben, ich führe dauernd so einen inneren Diskurs über wie ich mit dem Herrn stehe oder auch nicht. Dabei ist es eigentlich dein Herz, das gegen dich erkennt und dich verurteilt. Und damit solltest du dich nicht zufrieden geben. Denn wenn dein Herz dich verurteilt, wirst du keine Freimütigkeit haben, Gott gegenüber zu bitten, was du willst. Du wirst keine Freimütigkeit haben, mit deinen Anliegen, groß oder klein, zum Herrn zu kommen und von ihm zu erwarten, dass er eine Lösung bringt. Und du wirst das erleben, was in Sprüche 13, wenn du heute gelesen hast, in Sprüche 13 steht. Du wirst erleben, dass hingezogene Hoffnung das Herz krank macht. Aber ein erfüllter Wunsch wäre ein Baum des Lebens. Wo möchtest du stehen? Auf welcher Seite möchtest du stehen? Auf der Seite der lang hingezogenen Hoffnung, die das Herz krank macht? Oder auf der anderen Seite, wo dein Wunsch erfüllt wird und daraus ein Baum des Lebens entsteht? Das ist der Platz, der für dich eigentlich vorbereitet ist. Wenn das Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Auch das wieder eine lustige Formulierung. Warum müssten Christen daran erinnert werden, dass Gott größer ist als unser Herz? Ich meine, hallo, das ist doch wohl klar wie Kloßbrühe, dass Gott größer ist als unser Herz. Also wenn Gott der Schöpfer Himmels und der Erde ist, wenn Gott Schöpfer ist von dir und mir und von allen anderen Menschen, die jemals auf diesem Planeten gelebt haben, momentan leben und noch leben werden, dann ist ja wohl klar, dass Gott größer ist als unser kleines Herz. Amen. Und trotzdem schreibt Johannes das. Und du kannst sicher sein, dass nichts, was ein biblischer Schreiber in diesen Texten schrieb, irgendwie unnütz ist. Sondern es ist wichtig, dies zu verstehen. Warum? Weil dein Herz in dem Moment, wo es gegen dich erkennt, sich so aufspielt, als wäre es Gott. Das ist der Grund, warum Johannes uns daran erinnern muss, dass Gott immer noch größer ist als unser Herz. Halleluja. Weil dein Herz, sobald es anfängt, dich zu verurteilen, sobald es anfängt, gegen dich zu erkennen und aus diesem Modus nicht mehr herauskommen will, weil du es nicht beruhigst, weil du es nicht besänftigst, weil du es nicht überzeugst von den anderen biblischen Tatsachen, dann wirst du nicht das erleben, was Gott für dich vorbereitet hat. Du wirst Gott nicht mehr sehen in der Größe, die er hat. Du wirst ihn nicht mehr als deinen Vater erkennen können. Du wirst nicht mehr verstehen, wie bedingungslos seine Liebe dir gegenüber ist. All diese Dinge werden dir entfleuchen. Gott ist größer als unser Herz und weiß alles, kennt alles, weiß alle Dinge oder wie auch immer du es übersetzen möchtest. Er weiß, in welchem Kampf du stehst. Er weiß, in welcher Auseinandersetzung du stehst. Er weiß, warum dein Herz dich verurteilt. Er weiß, warum dein Herz angefangen hat, gegen dich zu arbeiten und gegen dich zu erkennen. Er weiß all diese Dinge. Und weißt du was? Er steht darüber. Er steht darüber. Er möchte dich herausführen aus dieser Form des inneren Kampfes. Ja, wir ringen manchmal mit uns. Amen. Und manchmal ist es gut, dass wir mit uns ringen. Und wenn du in diesem Kampf stehst, dann kämpfe ihn, aber kämpfe ihn zu Ende und komm irgendwann auf die Siegerseite, indem du diese Dinge anfängst zu verstehen und anzuwenden. Denn sonst, kann ich dir sagen, wirst du ein sehr mühseliger Zeitgenosse werden. Sonst wird es schwer sein, mit dir umzugehen mit der Zeit, weil du wirst dich selbst, du wirst ein negatives Selbstbild annehmen, ohne dass du es merkst und ohne dass du es eigentlich willst. Weil du theoretisch ein positives Selbstbild hast. Ist es dir auch schon so ergangen, dass du theoretisch hast du ein wunderbares Selbstbild? Du weißt, du bist eine neue Schöpfung in Christus. Du weißt, du bist seine Gerechtigkeit in ihm. Du weißt, du bist berufen. Du weißt, du bist von neuem geboren. Du weißt, du bist errettet. Du weißt, du hast bereits große Dinge getan für den Herrn. Aber dein Selbstbild schrumpft und schrumpelt in sich zusammen, bis fast nichts mehr davon übrig ist. Kommst dir vor wie das letzte Mäuschen, wie die letzte Ratte, wie das letzte Würmchen. Aber theoretisch weißt du, ich bin ein König, ich bin berufen zu herrschen, ich bin ein Priester des höchsten Gottes. Aber in der Praxis, im Alltag ist nicht viel davon übrig. Es ist nicht viel davon zu sehen. Woran liegt das? Es liegt daran, dass dein Herz dich verurteilt, kataginosko gegen dich erkennt und du nicht es beruhigst mit der Wahrheit, dass Gott größer ist als dein Herz und alles weiß. Gestern Abend, nachdem ich die Predigt vorbereitet hatte, saß ich da und habe gebetet und habe an einer Stelle gesagt, Hand aufs Herz gelegt, das darfst du manchmal, ja, du musst nicht immer pathetisch sein beim Beten und die Hand aufs Herz legen oder auf den Bauch. Aber manchmal ist es gut, solche Gesten auch zu tun und habe gesagt, Gott ist größer als mein Herz. Und weißt du was, sofort war eine innerliche Befreiung zu spüren. Sofort ging ein innerer Prozess los, dass ich etwas gebrochen habe in meinem Leben. Gott ist größer als mein Herz. Lass uns das mal zusammentun. Leg mal deine Hand auf deine Brust, oder dort, wo du dein Herz vermutest. Ja. Und sag mit mir zusammen, Gott ist größer als mein Herz. Gott ist größer als mein Herz. Noch einmal, Gott ist größer als mein Herz. Halleluja, Halleluja. Und ich möchte euch noch eine Wahrheit geben, mit der du dein Herz beruhigen kannst und überzeugen kannst, wenn du dich in dieser Zwickmühle befindest, nämlich 1. Johannes 1, 8 und 9. 1. Johannes 1, 8 und 9. Und übrigens 1. Johannes 3, 19 und 20 ist ein Grund für 1. Johannes 1, 8 und 9 und warum wir diese Wahrheit brauchen. Und warum wir niemals dahin kommen werden, dass wir 1. Johannes 1, 8 und 9 nicht mehr brauchen. Oder behaupten könnten, dass dieser Vers nicht für Christen geschrieben sei, wie es manche heute tun. Dieser Vers ist sehr wohl an Christen geschrieben. Wenn 1. Johannes 1, 8, 9 nicht für Christen ist, dann kann auch 1. Johannes 3, 19 und 20 nicht für Christen sein. Denn wenn du keine Sünden getan hast, die zu vergeben wären, wenn du nichts getan hättest, gegen das dein Herz erkennen kann, um dich zu verurteilen, ja, dann brauchst du 1. Johannes 1, 8 und 9 nicht, das ist wahr. Aber solange wir auf dieser Erde leben, werden wir von Zeit zu Zeit Dinge tun, gegen die unser Herz vorgehen wird. Deswegen brauchen wir 1. Johannes 1, 8 und 9. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Die Wahrheit ist nicht in uns. Vorhin haben wir gelesen, wir sind aus der Wahrheit und werden wieder verstehen und erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind, wenn wir diese Dinge tun in 1. Johannes 3, 19 und 20. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, dann betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Halleluja. Und in dem Moment, wo dein Herz gegen dich erkennt und dich verurteilt, brauchst du nur 1. Johannes 1, 8 und 9 zu praktizieren und du kannst dein Herz zur Ruhe bringen. Du kannst dein Herz besänftigen. Ja, du kannst es überzeugen, Halleluja, mit der wunderbaren Wahrheit, dass das Blut Jesu Christi als eines Lammes ohne Makel, ohne Flecken, dass es dich reingewaschen hat von jeder Sünde und dass du wieder eingesetzt bist in die Gerechtigkeit, von der Gott sagt, dass sie nicht nur dir gehört, sondern dass du sie buchstäblich bist. 2. Korinther 5, 21. Halleluja. Und noch eine Wahrheit, die du anwenden kannst in diesen Fällen, ist Römer 8, Vers 1. Also gibt es jetzt keine Verdammnis. Und Verdammnis ist übrigens das Wort Katakrima. Katakrima ist das Substantiv zu Katakrino. Also wenn ich Philipp zu 10 Jahren Gefängnis verurteile, dann ist diese Gefängnisstrafe ist Katakrima. Das Urteil, das über ihn gefällt worden ist. Manchmal gelingt es dem Feind, ein Urteil über uns zu fällen. Hast du ihn auch schon mal zu dir sagen gehört oder flüstern gehört, du bist so nichts mehr gut, du bist so nichts mehr Nütze, du taugst nichts mehr, könntest genauso gut abtreten von der Bühne, könntest genauso gut Platz machen für neue Besen, die besser kehren als du. Wenn du solche Dinge hörst, dann ist das Katakrima, das Urteil des Teufels. Und bitte fall nicht darauf herein, sondern wisse, es gibt jetzt keine Verurteilung, keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Halleluja. Und der Textus Receptus fügt hinzu, die nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Das ist ein wichtiger Zusammenhang. Denn wenn du nach dem Fleisch wandelst und nicht nach dem Geist, dann wirst du immer wieder in Situationen geraten, wo du eine Menge von Verdammnis haben wirst und auf der theoretischen Ebene sogar zu Recht. Der Sinn der Übung ist nicht, dass wir bei allem, was wir getan haben, uns immer entschuldigen mit Römer 8, 1, sondern dass wir irgendwann dahin wachsen, diese Bereiche zu reduzieren, wo wir Vergebung brauchen. Das ist sehr wohl wahr. Wir stehen in einem Prozess der Heiligung. Amen. Lasst uns bitte uns nicht aus diesem Spielfeld rausnehmen. Wir stehen in einem Prozess der Heiligung. Und der Herr erwartet von dir und von mir, dass wir die Bereiche reduzieren, wo es dem Teufel gelingen kann, uns unter ein Katakrima, ein Verdammnisurteil zu bringen. Er möchte, dass wir rauskommen aus diesen Dingen, wo wir letztlich zu Recht ein Stück weit von unserem Herz verurteilt werden. Halleluja. Nun kommen wir zum zweiten Teil dieser Botschaft und zu den Versen 21 und 22. 1. Johannes 3, Vers 21. Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt. Geliebte. Johannes sagt, Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt. Mit anderen Worten, es muss einen Zustand geben und das ist eigentlich der gewollte und der normale Zustand aus Gottes Sicht, wo unser Herz uns nicht verurteilt. Woran merkst du, dass dein Herz dich nicht verurteilt? Wenn du im Frieden bist, mit Gott und mit dir und mit der Welt, mit Gott, mit dir und mit deinen Brüdern und Schwestern, mit Gott und dir und mit der Gemeinde. Mit Gott, mit dir, mit deinem Arbeitgeber. Wenn du im Frieden bist, mit Gott, mit dir, mit deinem Ehepartner, dann weißt du, dass dein Herz dich nicht verurteilt. Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt, wieder Kantaginosko, füttere doch dein Herz nicht dauernd mit Möglichkeiten, etwas gegen dich zu erkennen. Haben wir Freimütigkeit zu Gott? Wir haben dann Freimütigkeit zu Gott oder vor Gott, wie es eigentlich heißt, wenn unser Herz uns nicht verurteilt. Aber wenn unser Herz uns verurteilt, haben wir keine Freimütigkeit. Deswegen müssen wir an diesen Dingen arbeiten. Wir können nicht einfach darüber hinweggehen und mal kurz sagen, der Herr hat uns sowieso vergeben. Der Herr hat mir vergangene Sünden, gegenwärtige Sünden und zukünftige Sünden vergeben. Also sollte die Sünde für mich eigentlich kein Problem mehr sein. Ja, eigentlich sollte die Sünde für dich kein Problem mehr sein, aber wenn du trotzdem gesündigt hast, dann tu nicht so, wie wenn du nicht gesündigt hast. Und versuche auch nicht, dich so zu fühlen, wie wenn du nicht gesündigt hättest. Sondern wenn du gesündigt hast, dann fühlst du dich schlecht. Amen. Und Gott bewahre, dass es anders sein sollte. Du wirst dich schlecht fühlen und dann wirst du das Blut Jesu Christi in Anspruch nehmen, damit du dich nicht mehr schlecht fühlst, weil du wieder gereinigt worden bist. Aber das ist eben ein realer Vorgang, nicht einfach nur so eine virtuelle Zauberei im unsichtbaren Raum. Du wirst dich dann wieder gut fühlen, weil du tatsächlich gereinigt worden bist. Halleluja. Wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und dieses zu Gott im Griechischen ist pros ton theon. Pros ton theon. Und für jeden von euch, der ein bisschen Griechisch kennt oder versteht, werden diese Worte sofort ins Auge stechen. Das sind nämlich genau die Worte, die Johannes, derselbe Johannes, schon mal benutzt hat, ganz am Anfang seines Evangeliums. Und das Wort war bei Gott. Pros ton theon. Lass uns den Vers ganz lesen. Johannes 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Pros ton theon. Halleluja. Deswegen ist das Wort so wichtig in unserem Leben, weil das Wort ist stets pros ton theon. Das Wort steht vor Gott. Das Wort ist von Angesicht zu Angesicht mit Gott. Deswegen ist das Wort Gottes nichts anderes als Gott. Das Wort war Gott und ist Gott. Und das Wort wurde Fleisch, kann derselbe Johannes sagen. Oh, Halleluja! Und wenn du dich auf die Seite des Wortes schlägst, indem du 1. Johannes 3, 22 praktizierst, oder 1. Johannes 1, 8 und 9, oder Römer 8, Vers 1, tust du genau das, du stellst dich vor Gott, du hältst ihn dir vor Augen in seiner ganzen Wirklichkeit, Schönheit, Güte, Gerechtigkeit, Realität, pros, ton, theon, Halleluja! Und Gott möchte, dass du in dieser Weise vor ihm stehst. Nicht dich zurückziehst und denkst, ja, jetzt hat Gott keine Freude mehr an mir. Jetzt kann Gott keinen Gefallen mehr an mir haben. Bist du Richter über dich selbst? Weißt du, wir sind nicht nur dazu aufgefordert, andere nicht zu richten, sondern wir sind auch dazu aufgefordert, uns selbst nicht zu richten. In diesem absoluten Sinn. Wir sollen uns beurteilen, sagt Paulus. In 1. Korinther 11, aber wir sollen uns nicht richten im Sinne von verurteilen. Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott. Was für eine Freimütigkeit ist das? Das griechische Wort Paresia. Paresia. Und Paresia bedeutet so viel wie alle Rede. Übersetzt wird es oft mit Öffentlichkeit, es wird übersetzt mit Freimütigkeit, es wird übersetzt mit Kühnheit, es wird übersetzt mit Zuversicht. Paresia. Es beschreibt jemanden, der vor einer höher gestellten Person mit Kühnheit und Freimütigkeit hintritt und nicht um den heißen Brei herumreden muss, was seine Anliegen betrifft. Also ich muss nicht, wenn ich zu Gott komme, als erstes einmal für schönes Wetter sorgen. Oh Herr, oh wunderbarer, ewiger, großer Gott, danke, dass du alle Missionare auf der ganzen weiten Welt segnest. Halleluja, 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 Halleluja. Herr, du erinnerst dich, was du schon alles in meinem Leben getan hast. Halleluja, Halleluja. Und so weiter und so fort. Bis du dann irgendwann nach einer Viertelstunde, Gott ist schon am Däumchen drehen, endlich auf den Punkt kommst, wo du ihm mitteilst, was du eigentlich möchtest. Das ist Freimütigkeit, dass du das nicht zu tun brauchst. Dass du ohne Scham, ohne Minderwertigkeit, ohne Verdammnis vor ihn hintreten kannst, um ihm zu sagen, was du brauchst. Um ihm zu sagen, was du denkst. Und weißt du, nicht in einer anmaßenden Art und Weise, nicht in einer frechen Art und Weise, nicht in einer menschlich fordernden Art und Weise, so Herr, jetzt mach endlich mal. Ich fand es so wunderbar, was Katharina heute Morgen gepredigt hat. Aus dieser Lukas-Stelle. Wunderbar, weil das ist genau die Haltung, die wir nicht haben sollen, auch gegenüber Gott. Gott richte dies, Gott richte jenes, Gott sagt meinem Bruder, er soll und so weiter und so fort, Herr. Und dann darfst du dich auch mal setzen und dein Bierchen genießen. Halleluja. Lass uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Hebräer 4, Vers 16. Und auch hier erscheint wieder dieses Wort Paresia für Freimütigkeit. Das ist die Freimütigkeit, die wir haben. Pros ton theon vor Gott. wenn wir unser Herz zur Ruhe gebracht haben mit den entsprechenden Wahrheiten. Nämlich, dass wir ohne Zurückhaltung hinzutreten können zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Halleluja. Das ist nichts anderes als das, was wir gleich in 1. Johannes 3, Vers 22 lesen werden, nämlich das Hilfsangebot Gottes. Was möchtest du, wenn du zu Gott kommst? Weißt du, es ist gut und richtig, Amen, mit Gott Gemeinschaft zu haben und ihn zu suchen, weil er Gott ist, weil er dein Vater ist, weil er dich geschaffen hat, weil er dich von Neuem geboren hat, weil er dich errettet hat, weil du die Ewigkeit mit ihm verbringen wirst. Gewöhn dich schon mal an den Gedanken. Denk nicht, dass du dann im Himmel kannst du dich schnell dann zurückziehen in deine Villa und dann hast du erstmal ein paar Äonen lang nichts mehr mit Gott zu tun. Manche Leute stellen sich den Himmel so vor. Sie irgendwie reinkommen, aber dann möglichst lange nichts mehr mit Gott zu tun haben. Ich muss dich enttäuschen. Der Himmel besteht gerade darin, dass du andauernd mit Gott zu tun hast. Deswegen gewöhnst du dich lieber jetzt schon an ihn. Du könntest sonst Mühe haben im Himmel, den Himmel schön zu finden. Gar nicht so schön im Himmel, wie ich gedacht habe. Ja, was ist denn nicht gut? Gott ist zu nah. Gott ist zu sehr da. Deswegen haben wir hier ein Leben auf dieser Erde, um unsere Furcht, unsere falsche Zurückhaltung Gott gegenüber zu verlernen und stattdessen ihn zu lieben von ganzem Herzen, mit allem, was in uns ist. Halleluja, von ganzer Kraft, aus der ganzen Seele heraus. Weil Gott ist nicht zu fürchten in diesem Sinn, sondern er ist zu lieben. Hebräer 10, Vers 35, werft nun eure Parrhesia nicht weg, werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Nun, der Umkehrschluss ist auch wiederum wahr. Nämlich, wenn du deine Zuversicht wegwirfst oder unter die Räder kommen lässt, weil du es erlaubst, dass dein Herz dich eins ums andere Mal verurteilt, gegen dich erkennt, dich verdammt, dann wirst du keine große Belohnung haben. Und ich meine, liebe Leute, dass viele Christen genau an diesem Punkt stehen. Sie erleben nicht, was sie erleben wollen mit dem Herrn. Sie haben keine Gebetserhörung oder nur wenige oder nicht in den Bereichen, wo sie am dringendsten bräuchten. Warum ist das so? Weil sie ihre Zuversicht, ihre Freimütigkeit weggeworfen haben oder anders gesagt fahren gelassen haben. Sie schätzen diese Freimütigkeit nicht. Sie ringen nicht darum. Weißt du, vor einiger Zeit, ich will da jetzt nicht ins Detail gehen, ich werde euch irgendwann eine Predigt darüber halten, habe ich gemerkt, dass meine Freimütigkeit mehr und mehr entschwunden ist. Und zwar nicht gegen außen hin, nicht im Sichtbaren so sehr, sondern im Unsichtbaren Gott gegenüber, dass ich keine Freimütigkeit mehr hatte ihm gegenüber. Dass mein Herz mich andauernd verurteilt hat wegen irgendwelchen Dingen. Und weißt du, was ich gemerkt habe, wenn ich nicht anfange, darum zu ringen, diese Freimütigkeit wieder zu haben, von selber kommt sie nicht zurück. Von selber kommt sie nicht zurück. Bitte denk nicht, dass du eines schönen Morgens aufwachst, Psalm 23 liest und deine Freimütigkeit ist wieder da. Sondern verstehe, dass es Situationen und Lebensphasen und Lebensumstände gibt, wo du wirst ringen müssen darum, Freimütigkeit zu haben, sodass dir eine große Belohnung zuteil werden kann, sodass du Gnade und Barmherzigkeit empfangen kannst zur rechtzeitigen Hilfe. Das Ziel des Ganzen ist, 1. Johannes 3, Vers 22, Gebetserhörung. Das Ziel ist Gebetserhörung. 1. Johannes 3, Vers 22, und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. Jetzt kommen wir auf den Punkt. Aber bitte beachte genau, was Johannes sagt. Was immer wir bitten, empfangen wir von ihm. Wenn du diesen Vers isoliert nimmst, du wirst flach auf die Nase fallen. Wenn du nicht die drei Verse davor auch gelesen, studiert und praktiziert hast, wirst du von Vers 22 nicht das empfangen, was er eigentlich verspricht, nämlich was immer wir bitten, empfangen wir von ihm. Aber damit du Gott bitten kannst, was immer du möchtest, Musst du Freimütigkeit haben, die Freimütigkeit, die nur durch ein reines Gewissen kommt, die Freimütigkeit, die nur durch ein gereinigtes Herz kommen kann, die nicht da ist und auch niemals da sein wird, solange du in Sünde lebst oder in Verdammnis lebst oder unter den Folgen einer früheren Sünde noch leidest, die du nicht bekannt hast oder von der du nicht gereinigt worden bist. Du wirst niemals in den Genuss von Vers 22 kommen, wenn du diese Dinge nicht aufräumst. Wenn du nicht sagst, meine Freimütigkeit ist es mir wert, auf meine Knie zu gehen, den Herrn zu suchen wie noch nie zuvor. Emprosten, prostonteon, ich will sein Angesicht wieder sehen. Halleluja, er soll mir wieder real sein. Und weißt du, dann passiert Folgendes. Erstens, deine Gebetsanliegen werden dir gar nicht mehr so wichtig sein. So wie Katharina es auch zum Ausdruck gebracht hat. Du wirst Gott dann nicht mehr nur suchen, weil du gerade ein dringendes Problem hast. Sondern du wirst ihn suchen, weil du ihn wieder neu lieben gelernt hast. Und weil der Herr sich nicht lumpen lässt, wird er ganz nebenbei deine Gebete erhören, was auch immer es sein mag. Und das im Überfluss. Weißt du, der Herr kann Dinge tun, von denen du nur träumst, von denen du nicht einmal träumst, an die du gar nicht gedacht hast. Ich habe in letzter Zeit einige solche Dinge erlebt, aber ich habe jetzt nicht die Freiheit, das zu erzählen. Es würde auch zu lange dauern. Aber ich habe Dinge erlebt, wo der Herr mich mit Gegenständen, mit Sachen gesegnet hat, um die ich nicht gebeten hatte. Einfach so, nebenbei, in einem Maß, dir würden die Augen übergehen. Und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. Jetzt sagst du, ja, hier ist der Stolperstein, Pastor Manfred. Weil wir seine Gebote halten. Ich halte sie ja nicht. Doch, wenn du Verse 19, 20 und 21 praktizierst und verstanden hast, dann wirst du seine Gebote halten und halten wollen. Und das alles ohne Gesetzlichkeit. Wisst ihr, diese Leute, die heutzutage die Gnade ausspielen wollen gegen das Gesetz oder das, was sie unter Gesetz verstehen, haben einfach, und ich muss das ganz klar und in aller Deutlichkeit sagen, ihre Bibel nicht richtig gelesen. Sie haben schlicht und einfach ihre Bibel nicht richtig gelesen. Denn du kommst überhaupt nie in diese krasse Auseinandersetzung, wenn du die Bibel richtig verstehst. Die Vergebung Gottes, seine Güte, Gnade und Barmherzigkeit wird dich befähigen, so wie Johannes es hier sagt, nach seinen Geboten zu leben. Und die Gebote sind nicht etwa aufgehoben, sondern sie stehen immer noch im Raum. Gott ist immer noch ein gerechter Gott. Gott ist immer noch ein heiliger Gott. Und er wischt nicht einfach über alles hinweg und sagt, es ist nicht so schlimm. Sondern er hat ein genaues Prozedere vorgegeben, was zu tun ist, wenn du in einem bestimmten Aspekt gefallen bist. Und wenn du diesen Prozess gehst, dann stehst du nachher wieder richtig da und hast wieder Freimütigkeit und kannst beten um was immer du willst und wirst es empfangen. Aber wenn du nur sagst, es ist alles Gnade und über diese Dinge hinwegwischst, als wären sie nichts, dann wirst du weder das eine noch das andere richtig erleben. Und wirst versuchen, alle Schriftstellen zu eliminieren im Neuen Testament, die etwas von Geboten sagen, zum Beispiel, oder von Sünden bekennen. Aber was sagt das Wort hier klar und deutlich? Wir sollen die Sünden bekennen. 1. Johannes 1, 8 und 9. Und was sagt Jakobus? Wir sollen einander unsere Verfehlungen bekennen, damit wir geheilt werden. 1. Johannes 5, 14 und 15. Das ist die korrespondierende Stelle zu 1. Johannes 3, Vers 22. Und dies ist die Zuversicht, dies ist die Parisia, dies ist die Freimütigkeit, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Halleluja. Und das sind zwei Verse hier, 1. Johannes 3, 22 und 14, 15, also drei Verse, die von einer Generalverheißung sprechen in Bezug auf Gebet. Es ist unlimitiert Aber du musst in die richtige Position kommen, mit deinem Herzen, mit deinem Inneren und mit deinem Äußeren. Dann hast du Freimütigkeit vor Gott. Dann ist die Freimütigkeit, die du zu ihm hast, besteht dann darin, dass du ihn bitten kannst, etwas nach seinem Willen. Und wenn du weißt, dass er uns hört, was wir auch bitten, was immer wir auch bitten, so kannst du dann wissen, dass du das Erbetene hast, dass du von ihm erbeten hast. Mit anderen Worten, absolute Gewissheit. Und bitte lasst uns diese Dinge wörtlich nehmen. Lasst sie uns genau so verstehen, buchstäblich, wie sie da stehen. Wir können wissen, dass Gott uns erhört hat. Halleluja. Das ist die Ruhe, die uns das Gebet eigentlich bringen soll. Das ist der Friede, der allen Verstand übersteigt, nachdem wir unsere Anliegen mit Danksagung vor Gott kundgetan haben. Philipper 4, 6 und 7. Das ist der Friede, der dann entsteht. Aber bitte versuch's nicht mit Abkürzungen. Obwohl, wie Oswald Chambers sagt, alles furchtbar einfach ist, gibt es immer noch Leute, die es noch einfacher haben wollen, als es schon einfach ist. Aber es gibt keine Abkürzungen. Deswegen lasst uns den beschriebenen Weg so gehen, wie er vorgeschrieben ist. Halleluja. Und die Früchte ernten und die Siege davontragen und die Gebetserhörungen haben und die erfüllten Wünsche sehen. Halleluja. Und einen Baum des Lebens gepflanzt haben in unserem Leben. Preis dem Herrn. Weißt du, eigentlich Gebetserhörung zu haben, ist nicht etwas Optionales. Pastor Manfred, warum hackst du auf uns rum hier? In Bezug auf Gebetserhörung, das ist doch meine Sache, ob meine Gebete erhört werden oder nicht. Und ob ich Gebetserhörung nehme, willst du etwa meine Geistlichkeit beurteilen? Willst du etwa sagen, ich sei nicht fromm, wenn ich keine Gebetserhörungen habe? Nein, das will ich nicht sagen. Ich will nur sagen, du bleibst hinter dem zurück, was du eigentlich haben könntest. Und es wäre gut, in das einzutreten, was du eigentlich haben könntest, weil dann wirst du für uns alle wieder zum Segen werden. Und das ist eigentlich die Erwartung, die wir haben an dich. Genauso wie ihr die Erwartung habt an Katharina und mich, dass wir für euch zum Segen sind, haben wir auch die Erwartung, und zwar jeder in der Gemeinde an jeden anderen, dass du zum Segen wirst für uns, indem du Gebetserhörungen erlebst, damit du Zeugnis geben kannst, damit du uns an deiner Gebetserhörung Anteil haben lassen kannst. Oh, das ist frech, Pastor Manfred. Jetzt wirst du aber fordernd. Nein, das ist das, was das Neue Testament lehrt. Amen. Johannes 15, 7 und 8. Wenn ihr in mir bleibt, meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt. Halleluja. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Was ist das anderes als eine Beschreibung der Frucht eines Jüngers? Gebetserhörung. Oh, glory, glory, glory. Preis dem Herrn. Lass uns zusammen aufstehen. Und lasst uns einfach zum Abschluss dieser Botschaft Folgendes tun. Lasst uns 1. Johannes 5, 14 und 15 bekennen. Ich lese jeweils ein paar vor und ihr sprecht es mir nach. Und dies ist die Zuversicht. Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben. Die wir zu ihm haben. Dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben. So wissen wir, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Dass wir von ihm erbeten haben. Halleluja! Halleluja! Glory, 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 glory!